Können wir den ersten Bild dann zeigen? Nochmal Grüße von mir. Ich bin Pastor Josef Nelson. Hatte Vorrecht, hier den leitenden Pastor hier zu sein, aber habe eine wunderbare Mannschaft hier und genieße es sehr, hier Gottes Reich bauen zu dürfen. Ne? Für die, die ganz neu sind und nie in Gemeinde kommen, ne, und einiges nicht verstehen, viele fromme Worte und sag mal Jargon von Kirchen, sorry, aber es ist Taufgottesdienst, ja. So, wenn irgendwas missverständlich gewesen ist, warum macht er sowas oder so, komm zu Meet and Greet in der Ecke hier. Auch wenn es eine Warteschlange gibt, ich bleibe, bis ich alle eure Fragen beantwortet habe, so gut wie ich es kann. Okay? Aber es ist, ich gestehe, es wird ein bisschen Insider-Begriffe geben, weil ich möchte in erster Stelle jetzt diesem Message-Teil, diesem Predigt an unsere Täuflingen richten. Aber dann hoffe ich, dass wir alle was davon haben. Amen. So, hier haben, schaffen wir den ersten Bild dann von Taufe? Okay, habe ich gefragt, dann erinnert euch an eure Taufe. Aber nächste Frage ist, welche von euch könnt an eure Taufpredigt erinnern? Was hat der Pastor überhaupt gesagt bei der Predigt? Nee, Monika macht so. Was? Ein Lied hast du noch in Erinnerung. Wer sonst von? Wang Yong. Hast du das? Hast du? Wie viele Punkte hat der Predigt gehabt?
Über Agape-Liebe.
Das ist so wie die allgemeine Antwort Jesus. Ja. Aber über Agape-Liebe. Sehr gut. Hier, Damaris. Laufe den guten Lauf, okay? Ja, ich sage das, falls ich meine Meinung ändere und ich eine Predigt jetzt zusammenstricke, habe ich Agape-Liebe, laufe den Lauf. Gibt es noch einen Punkt, den ich heute predigen kann? Noch jemandem? Hey, Stephanie. Brille abgezogen, damit man dann sehen konnte. Angezogen oder abgezogen? Ausgezogen, sehr gut. Well, das ist schon gut, 3 von 300, ne? Immer so euch vier, damit ihr diesen Predigt heute nicht vergisst, habe ich gedacht, ich predige ein Predigt aus der Bibel. Ich predige ein Predigt aus der Bibel, dann habt ihr es immer bei euch, muss ihr gar nicht nachdenken, oh, keine Ahnung, was er gesagt hat, ihr könnt es dann aber finden. Und diesen Predigt ist womöglich der erste Predigt, die wir überhaupt dann erfahren haben, nach der Auferstehung. Der allererste aufgeschriebene Predigt nach der Auferstehung, und nach diesem Predigt ließen sich 3000 Leute taufen. Tolle Predigt, oder? Ähnlich wie heute. Ja? 4, 40, 4000 in der Ewigkeit ist das, was wir heute erlebt haben, ein Teil dieser großen Segen. So, und diesen Predigt finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und das können wir dann finden, wenn wir möchten. Und hin und wieder, während ich diesen Predigt wieder predige, okay, dann werde ich es versuchen, euch Täuflinge ein paar Tipps zu geben für die nächsten zigtausend Jahre. Ne? So, wir werden diese 5 Sachen in diesem Predigt entdecken. Zeichen und Wunden der Ostergeschichte. Der alte Schatzkarte aus Jesaja. Ein unzerstörbares Leben. Amen. Vielleicht denkt ihr, wovon redet er? Ja, dann bleibe hier im Saal. Ja? Ja? Personenverwechslung und dringende Überführung. Die sind Aspekte in diesem Predigt von Petrus. Okay, lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und wollen so sehr erneuert werden und Neues von dir erfahren. Brot von Himmel für heute, der uns für die kommende Woche erquickt und auferbaut und ermutigt. Ich bete insbesondere für unsere Täuflinge, Vater, für Justin, Manuela, für Suki, Vater und Anastasia, dass die heute das alles so aufnehmen und auch Führung dann erleben im Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, in diesem Predigt, ja, Petrus steht auf. Ne, nicht vergessen, Petrus nur ein paar Tage vorher gar nicht reden konnte. Ne? Ich meine, drei Leute haben ihm gesagt, rede endlich. Drei Leute haben Petrus gesagt, Petrus, rede endlich, du bist doch einer von dem. Petrus stumm. Ja, das war nur 50 Tage vor diesem Predigt. Was hat der Junge erlebt in 50 Tagen? Dass er jetzt so eine Predigt dann einfach liefert. Aber das tut er. Und er steht nicht nur vor ein oder zwei oder drei oder vier oder 20 oder 30, er steht vor Hunderte, womöglich Tausende von Leuten, weil wir wissen, 3000 haben sich bekehrt nach seiner Predigt. So, Petrus fängt an zu predigen, der erzählt erstmal in seinem Predigt, der fängt an, einfach dann mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Der zitiert einen Vers aus dem Alten Testament und dann spricht er der Menschenmenge an. Und zu dieser Zeit eine große Menschenmenge sich vor den Haustür gesammelt. Große und große. Und nicht vergessen, in diesen Menschenmenge waren auch die Leute, die Jesus gekreuzigt haben. Das ist wichtig. Dieselben Menschen, die vor 50 Tagen Jesus gekreuzigt haben, waren in dieser Menschenmenge. Und Petrus irgendwie findet seine Stimme. Der zitiert das Alte Testament und dann sagt er Folgendes. Okay? Apostel Kapitel 2, Vers 22. Männer von Israel, hört zu. Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunden und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf dieser Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Frage an uns alle. Welche mächtige Taten, Wunden und Zeichen sind für dich? Sind für dich wichtig, irgendwie toll, findet ihr mein Lieblingswunder bei der Ostergeschichte? Welche? Welche Wunder oder Zeichen gibt es? Hab eine Liste gemacht. Hier ist eine Liste von manchen erstaunlichen Wunder und Zeichen, die geschehen sind. Erstmal, wusstet ihr, dass Judas mit den Soldaten und den Beamten, die alle Fackeln und Lanzen und Waffen trugen, zur Ruhe gewichen sind und zu Boden fielen, als sie Jesus verhaften wollten? Wusstet ihr das? Judas kommt mit einer bewaffneten Einheit und die wollen Jesus verhaften. Die sagen, wer ist Jesus? Bist du Jesus? Und er sagt, ja, der bin ich. Die ziehen sich zurück und fallen um. Das ist ein Wunder. Jesus muss selbst die helfen, die ihm verhaften wollen. Johannes 18, Kapitel 2, Kapitel 18, Vers 2. Oder wie Jesus, der Ohr des Dieners heilt. Vielleicht ist das eine Wunder bei der Ostergeschichte, was dich viel, viel, viel bedeutet. Dass Jesus der Verleugnung Petrus vorher wusste. Vorher wusstest du das, Jesus, dass ich dreimal dich verleugne. Und überhaupt, woher wusstest du, dass der Hahn dreimal krähen würde? Ja, vielleicht hast du Hühner und Hähne. Die können laut sein. Vielleicht ist das eine Wunde, der dich irgendwie anspricht. Dass um Mittag eine schwere Finsternis über die ganze Land dann fiel für 3 Stunden. Oder vielleicht der zerrissene Vorhang in den Tempel. Ja, das war gar kein IKEA-Vorhang aus dünnem Stoff. Der Stoff war ungefähr 50 Zentimeter dick, oder Klaus-Dieter? Ungefähr 50 Zentimeter dicker Vorhang, zerrissen. Von oben nach unten. Die Erde hat gebebt. Vielleicht ist das ein wunderbares Zeichen, wo du sagst, so, das war Hammer. Die Erde bebt. Oder dass die Gräber aufgegangen sind. Wusstet ihr das? Gräber von Patriarchen sind aufgegangen, während Jesus getötet wurde. Und die haben die in den Straßen gesehen. Das ist eine Wunde. Oder vielleicht die Bekehrung der Hauptmann, der Mann, der Jesus selbst hingerichtet hat, dass er sich bekehrt. Vielleicht ist das dein Lieblingswunder. Vielleicht der Engel auf dem Weg, den Engel, der den Stein weggerollt hat und sitzt auf dem Stein am Ostersonntag. Vielleicht ist das dein Lieblings. Oder der leere Grab. Oder vielleicht die 153 Fische. Kennt ihr die Geschichte? Nach der Auferstehung, die sehen Jesus dann am Strand. Und Jesus sagt, werf dein Netz nochmal raus. Sie werfen es raus, sie kriegen 153. Ich weiß, dass das auf jeden Fall für Johannes ein wichtiger Wunder und Zeichen gewesen ist. Weil wieso zählt er 153 Fische? Was ist dein Lieblings? Darf ich euch meins sagen? Die Selbstbeherrschung Jesus, während er gefoltert wurde. Ich erkläre das ganz kurz. Er sagt, direkt als sie ihn verhaften wollen und Petrus den Schwert zieht, Jesus sagt, stopp! Leute, Jungs, ihr wisst, ich muss nur meine Finger knipsen, dann schickt mir der Vater 12 Legionen Engel. Und die werden sich um mich kümmern. Ich muss nur das Wort sagen. Ja, wenn du es wärst, wenn ich Verhaftung erlebe und ich diese Machtautorität hätte, wäre es schwer, das nicht in Anspruch zu nehmen. Es ist wichtig, die Zahl 12 Legionen, wir schätzen, dass das 27.000 Engel heißt, weil eine Legion hat 6.000 Soldaten gehabt. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass ein einziger Engel hat 183.000 assyrische Soldaten niedergelegt. Das heißt, du hast schon kompetenten Kollegen. Für mich, als ich das gelesen habe, Jesus sagt, Petrus, danke für deine Hilfe. Jetzt muss ich leider jetzt tätig sein in den Ohr der Diener heilen. Aber Leute, damit ihr wisst, ich muss nur das machen. Oder ich muss nur die Selbstbeherrschung verlieren, wenn er einmal schwach gewesen wäre und sagt, oh man, ich hab Durst. Vater, schick mir ein paar Legionen. Tut er nicht. Das ist eine Menge von Wunden und Zeichen. Täuflingen möchte ich euch jetzt heute verkünden. Gott tut Wunder auch heute. Okay? Und wenn er es nötig hat und wenn er es will, der wird uns die Engelscharen schicken. Der Erd wird beben für uns. Der wird heilen. Der Herr tut heute auch Wunder und gibt auch heute Zeichen. Gemeinde Christi, lass uns nie aufgeben zu glauben und zu vertrauen, dass Gott, der hier das tat, es auch heute tut. Amen. Er wird noch aktiv in eurem Leben sein. Ob ihr schwache Glauben habt oder stark. Okay? Ob ihr nicht weiter wisst oder alles im Griff habt. Gott ist da für euch. Petrus predigt weiter. Und jetzt nimmt er die Schuldigen ins Visier und sagt, und diesen Mann habt ihr, ich frage mich, ob Petrus das gemacht hat, habt ihr und ihr? Ihr und ihr und ihr und du mit dem Bart auch? Und du mit den schönen Talat, du auch? Jesus, habt ihr durch Menschen, die nichts von Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Ja, Leute, ihr heißt das jüdische Volk, das hätte besser wissen sollen. Die nichts von Gesetz wissen, damit meinte der Römer, die gar keine Sonntagsschule besucht haben. Aber Gott hat das alles im Griff. Alles geplant. Siehst du, Gott gab den Juden eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte über 700 Jahre alt war diese Schatzkarte, wo sie diesen Schatz der ewigen Rettung finden konnten, wie die das erkennen könnten. Diese Karte wurde circa 733 Jahre vor Christus geschrieben. Ist ja eine alte Karte, wie wir alle Schatzkarten dann kennen. Ich möchte jetzt zusammen diese Schatzkarte mit euch anschauen. Ist das okay? Hier oben wird es auch dann gebeamt. Jesaja Kapitel 53. Hier gibt Gott uns, gab uns und gab den Juden die Schatzkarte. Hier steht ganz klar gezeichnet: Wer hat denn unsere Botschaft geglaubt und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Grund. Er war weder stattig noch schön. Er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihm. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut. Wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt, wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unsere Frieden ertrug er den Schmerz und durch sein Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verwirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt. Doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, das vor dem Scheren verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahin gerafft. Doch wer von seinem Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch in Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihm leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird meine Diener der Gerichte den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat. und sich unter der Verbrecher rächen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünde der vielen trug und Fürbitten für die Verbrecher eintrat. Leute, das ist der Schatzkater. Das haben sie alle in den Händen gehabt. Das jüdische Volk haben aber diese Schatzkarte ignoriert. Die Römer kannten es nicht. Welch ein Jammer! Zum Teil ist es immer noch so. Viele wissen es nicht. Andere ignorieren es. Bis heute. So Täuflingen. Pass auf, dass ihr nicht ignorant seid und ihm nicht ignorieren. Pass auf, dass ihr nicht unwissend durch die Gegend geht oder ihm ablehnen, sondern suche ihn. Suche sein Reden. Suche seine Anweisung. Und setz es um. Lehn ihm nicht ab. Und Petrus predigt weiter und erklärt, warum der Plan von den Juden, ihm umzubringen, nicht funktionieren konnte. Von vornherein hätte es nicht funktionieren, dass die Jesus töten und Ende Geschichte. Petrus sagt, und dann hat Gott ihn auferweckt und die Todeswehen ein Ende gemacht. Weil der Tod nicht imstande war, ihn unter sich zu behalten. Warum war der Tod nicht imstande, Jesus unter sich zu behalten? Ich mag den Bild von einer Boje. Kennt ihr das? Für die den Meeres, können wir den nächsten Bild zeigen? Es kommt, ein Boje. Ja? Versuch mal, sowas zu versenken. Ja? Also, wenn du vielleicht am Moby Dick gesehen hast, kriegst du sowas unter dem Wasser für eine gewisse Zeit, oder? Vielleicht höchstens ein paar Sekunden oder Minuten. Vielleicht, wenn du alles, was du hast, der ganze Meeresgewicht auf so ein Boje setzt, vielleicht ein paar Stunden. Aber dieser Boje ist von vornherein vorbestimmt, wieder auf die Fläche zu kommen. Kriegst es nicht versenkt. Tief unterm Wasser zieht der Tod Jesus unten. Tief, ewig tief. Aber Leute, sein Leben ist unzerstörbar. Unzerstörbar. Von Anfang an war es nicht möglich, dass der Tod ihn besiegt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Leben überwindet den Tod. Und der Vater sagt, komm, komm wieder nach oben. Hebräer Kapitel 7 spricht über die Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Dass Jesus auferstanden ist, ist eine unbestreitbare Tatsache. Eine ganze Geschichte. Weil sein Leben aber unzerstörbar war und ist und immer wird sein. Das ist Fakt. Und in diesen Fakten setzen wir uns Vertrauen, unsere Vertrauen. Und irgendwann später kommen die Gefühle. So, Täuflingen, ich habe die drei Gs für euch. GGG. Gegebenheit, Glauben und Gefühle. Gegebenheiten, das ist das beste Wort, das ich für Fakten finden konnte. Ne? Der Fakten, die Gegebenheit, Jesus ist gestorben und auferstanden. Also absolut Gegebenheit, Fakt. Und da setzen wir unser Vertrauen da rein und die Gefühle kommen danach. Und wenn sie nicht da sind, es endet sich nicht an die Fakt und die Gegebenheit. Jesus ist auferstanden und lebt in euch. Ob ich das fühle, spüre, empfinde oder nicht. Facts have no feelings. Facts have no feelings. Und der Gegebenheit, die Tatsache, dass Jesus für dich gestorben ist und in dir wohnt, ist eine Sache viel tiefer als Gefühle. Gefühle müssen kommen, sollen kommen. Wir wollen sie auch haben, empfinden. Ich spüre Gott heute. Aber wenn wir es nicht tun, GGG. Nein, ich fundiere mein Leben auf der Fakt und der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Warum? Weil er ein unzerstörbares Leben besaß. Und Petrus predigt weiter. Und dann erzählt er über König David. Und wie König David vor 1000 Jahren über Jesus, die Zukunft, gesprochen hat. Und dann sagt Petrus, König David hat vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet. Von ihm sagte er, er wurde nicht im Tod zurückgelassen. Die Verwesung griff sein Körper nicht an. Guck mal, David, vor 1000 Jahre circa, bevor diesem Hinrichtung Jesus, sah es diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind davon, Zeugen davon. Und Petrus dann sagt, nun hat Gott ihm auf dem Platz seine rechte Seite erhöht. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Messias gemacht. Hast du schon mal einen Personenwechsel begangen oder erlebt? Habt ihr das schon mal erlebt? Dass jemand dachte, du wärst jemand anders? Das war denn dann der Fall? Ich wurde verhaftet in Maastricht Flughafen. Wusstet ihr das? Jetzt lachen, ne? Oh, das hat wehgetan. Okay. Ich wurde verhaftet im Maastricht Flughafen. Ich habe Freunde, David und Alice Pickett. Und ich brachte die zum Maastricht Flughafen, sodass die dann nach Hause fliegen konnten. Der Flug war ein bisschen verspätet. Ich wartete eine Stunde mit dem, irgendein Dienstag, Vormittag, 8 Uhr. Wartete, hab gelacht, ein bisschen gegessen. Dann irgendwann sind die durch Security durch. Sobald die durch Security durch waren, drehte ich mich um und wollte den Flughafen verlassen, hielten mich zwei Flughafendetektiven an. Unclothed, Secret Police. Sag, bitte halten Sie an. Wer sind Sie? Ich bin Josef. Nein, bist du nicht. Echt? Ich bin Josef. Nein, bist du nicht. Wurde ich verhaftet? Na, verhört? Okay. Gefühlt, okay? Haben alles beschlagnahmt. Na? Ich rufe die ganze Zeit, ich bin kein Verbrecher, ich bin Australier. Ich rufe die Botschaft an, die australische Botschaft, weil ich in Holland bin. Deutsche wollen nichts mit mir dann zu tun haben. Ne? Ich bin da in Holland. Ich rufe die australische Botschaft an. Anruf beantworte. Dann, als ich eine Nachricht einfach niederließ und hinterließ, dann haben sie mein Handy beschlagnahmt, in den Beweistüte reingetan, mit alles anderes, das ich hatte. Und weißt du was? Was ist, wenn sie mich zurückrufen? Dann wurde ich auch dann ja, in das Gefängnis reingeschmissen. Habe ich ein bisschen dramatisch dargestellt. Aber eigentlich war es so. Die dachten, ich wäre ein Verbrecher. Die dachten, dass ich Menschenhandel treibe mit Alice. Dass ich diese Frau, in eine weiße Sklaverei verkaufe und dass der Mann, der ihr Ehemann war, dass er der Gegenteil war und dass er sie abholt und nach England bringt. Ich bin kein Verbrecher, ich bin Australier. Du hättest ihrem Gesicht sehen müssen, als die erkannt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Bedauerlicherweise hat es schon 4 Stunden gedauert. Nach einem kurzen Aufenthalt in die Zellen und einer sehr umfangreichen Untersuchung. Leute, damals, diese Menschenmenge, die haben Jesus nicht erkannt. Die haben ihn nicht erkannt. Die dachten Betrüger. Die dachten Jesus Betrüger. Die dachten Bedrohung. Der bedroht, der ist eine Drohung für unsere Staaten, für uns und für allen. Und die haben nicht erkannt, der war Weg, Wahrheit und Leben. Täuflingen, Menschen werden euch auch missverstehen. Okay? Ihr werdet Freunde, Bekannten, Leute sagen, ich liebe Jesus, und die werden es nicht verstehen. Die werden denken, Betrüger. Die werden denken, Bedrohung. Und womöglich werden sie den Weg, die Wahrheit und Leben nicht sehen. Aber Gott ist auf eurer Seite. So, Petrus ist fertig mit dem Predigt. Der ist fertig. Wie werden die Menschenmenge reagieren? Ich meine, mit dieser geistinspirierten Frechheit erzählt Petrus alles das diejenigen, die ihn gekreuzigt haben. Wie werden sie reagieren? Ich meine, vor 50 Tagen haben sie Jesus hingerichtet. Was denkst du, was hat Petrus erwartet dann in diesem Augenblick, wo der fertig ist? Ich denke, es ist plausibel zu denken, dass Petrus selbst sich damit abgefunden hat, dass er den letzten Tag seines Lebens erlebte, da gerade. Ich meine, der hat einen guten Präzedenzfall. Werden sie sogar die gleichen Nägel nehmen? Werden sie sogar die gleiche Speer nehmen? Und Petrus wurde nicht durchbohrt an dem Tag. Guck, was passiert. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer, ihr Brüder? Was sollen wir tun? Da sprach Petrus zu ihnen: Hey Leute, kehrt um, ihr habt einen Fehler gemacht. Und jeder von euch lasse sich taufen im Namen des Jesus Christi vor Vergebung der Sünder. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diesem Wort drang ins Herz, heißt von Trauer ergriffen. Die wurden zerbrochen. Die staunten vor der Große ihrer Missetat. Es heißt wortwörtlich, mit Nadel oder Nagel zu stechen, durchstochen zu werden, durchbohrt mit einem Speer, Überführung. Täuflinge, diese Überführung, die die erlebt haben, ist wichtig. Sie ist ein Wirken Gottes, die Überführung. Diese Überführung ist wie ein Kompass, ein GPS für die Seele. Täuflingen, verlerne das nicht. Verlerne Überführung nicht. Diese durchbohrt im Herzen werden von Gott, von der Wahrheit. Verlerne das nicht, sondern umarme sie. Dieser Kompass, diese GPS der Überführung ist ein Geschenk Gottes. Eine Art, wie Gott zu uns redet. Klar und unmissverständlich. Ben kann nach vorne kommen. Der Herr ist auferstanden. Ja, interessant, diesen Sätze auszulegen. Ist das eine Frage? Der Herr ist auferstanden? Ist es eine Aussage? Der Herr ist auferstanden. Oder ist das ein bisschen mit Hoffnung erfüllt? Der Herr ist auferstanden. Und wenn ich sage wahrhaftig, ist es, oh, er ist wahrhaftig auferstanden? Ist es wahrhaftig? Lass uns alle aufstehen. Täuflinge, ich freue mich so sehr, dass ihr euch dann am Ostersonntag euch taufen ließen. So war die Tradition die Urgemeinde. Und jetzt mit jedem Ostersonntag könnt ihr dann an eure Taufe euch besinnen. Zeichen und Wunden, Gott tut ihm noch heute. Schatzkarte, ich bleibe nicht ignorant und ich ignoriere Gott nicht. Ein unzerstörbares Leben. Gott ist immer da für uns. Personen wechseln, wenn sie ihn abgelehnt haben, mag sein, dass die mich auch ablehnen. Durch dringende Überführung, der GPS der Seele. Das ist Auferstehungssonntag. Das ist der erste Predigt über die Auferstehung. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und wollen dein Leben neu empfangen. Und Jesus, danke, dass du herrschst an der rechten Seite des Vaters und dennoch kommst und in uns lebst und wohnst. Wir danken dir im Jesu Namen. Amen. Amen.